ARD. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.
Hallo und willkommen zum Podcast, der die Energiewende verständlicher macht. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell. Und über 10 Jahre hinweg begleite ich mit meiner Kollegin Britta Felske Menschen aus dem mitteldeutschen Revier durch den Kohleausstieg. Ein Langzeitprojekt. Wir erzählen, wie schnell der Braunkohleabbau verschwindet. Wir treffen Leute, die an der Energieversorgung von morgen bauen, und wir gucken nach, ob das dann auch wirklich klappt, was die sich so vorgenommen haben. Wir sind im 3. Jahr unserer Revierbesuche, und für diese Folge bin ich auf eine Baustelle bei Bad Lauchstädt gefahren, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, und dort habe ich Cornelia Müller-Pagel getroffen. Sie leitet dort ein Megaprojekt, den Aufbau des sogenannten Reallabors Energiewende.
Was bedeutet Energiewende für Sie persönlich?
Ganz persönliche Antwort, also wenn Sie mich ganz persönlich als Mensch fragen, habe ich 3 Kinder und will mir tatsächlich nicht den Vorwurf mal machen lassen, warum hast du nicht, ne? Warum hast du nichts gemacht? Und da bin ich ziemlich happy und sehr stolz, dass ich sagen kann, ich habe was gemacht, ich habe an der Energiewende mitgebaut.
Und den Ort, an dem sie an der Energiewende baut, und zwar ganz buchstäblich, den haben wir zusammen besucht, den Energiepark Bad Lauchstädt. Der Energiepark befindet sich 6 Kilometer nördlich der Kleinstadt, unweit der Saale, zwischen Rüben, Äckern und Rapsfeldern. Hier im gefühlten Nirgendwo rotieren Kräne und LKW fahren durch den Matsch. Hier baut Cornelia Müller-Pagel mit mehr als 100 Leuten das Reallabor Energiewende. Das bundesweit einmalige Projekt soll im Kleinen, also im Labormaßstab, zeigen, wie die Energiewende im Großen funktionieren kann. Deshalb werden Windräder hochgezogen, ein Elektrolyseur wird gebaut und es werden Erdgasrohre auf Wasserstoff umgestellt.
Warum ist es denn gerade hier? Also warum ist gerade Bad Lauchstädt das Labor, wo man zeigen will, wie Energiewende funktionieren kann?
Ja, weil hier ganz viele Faktoren zusammenkommen, die zum Erfolg dieses Projektes beitragen können. Wir haben hier eine hervorragende geologische Infrastruktur, um Kavernen zu bauen. Das sieht man daran, dass wir hier schon ein großes Erdgas-Kavernenfeld haben, was man dann auch umnutzen kann bzw. erweitern kann um Wasserstoffkavernen. Wir haben es getan. Wir haben eine Kaverne bereits unter Sohle, die für Wasserstoff parat ist. Wir haben weiterhin hier ein sehr, sehr großes Potenzial für erneuerbare Energien. Das sehen Sie hier auch mit den vielen Windrädern, die sich schon drehen, sodass wir hier Zugriff auf entsprechende erneuerbaren Strom haben, den wir ja brauchen, um den grünen Wasserstoff zu produzieren.
Der grüne Wasserstoff, der ist gewissermaßen der Schlüssel des Projekts. Denn mit grünem Wasserstoff könnte man in Zukunft moderne Gaskraftwerke betreiben. Die machen dann Strom, wenn Wind- und Sonnenstrom mal nicht zur Verfügung stehen. Das Spannende an Bad Lauchstädt sind aber die erwähnten Kavernen, unterirdische Gasspeicher, von denen Cornelia Müller-Pagel eben sprach. Denn hier könnte man den grünen Wasserstoff in großen Mengen für energiearme Zeiten speichern.
Sind das ehemalige Salzstöcke? Also wie kommen diese Speicher sozusagen in
genau,
die Erde?
Genau,
das sind
genau.
Salzstöcke hier, und da hat man früher, also was heißt früher, man macht es ja immer noch, also hat man Erdgas drin eingespeichert.
Genau,
wahrscheinlich
genau.
Also, in Zeiten der DDR.
Genau, also wir haben hier einfach einen Salzstock, der auch, glaube ich, sehr besonders ist, wenn Sie mit Geologen sprechen. Die kriegen da mal ein glänzendes Auge, wenn Sie von diesem Salzstock sprechen, aber fragen Sie mich jetzt keine Details. Ja, und da sohlt man, also spült man Löcher aus, ne, indem man Wasser oben reingibt, das spült dann sukzessive das Salzgestein aus, bilden sich Hohlräume. Und dann werden diese Hohlräume mit Gas befüllt und dienen dann halt als Speicher für heute Erdgas, zukünftig Wasserstoff.
Jetzt muss ja der Wasserstoff irgendwo herkommen, und da können wir vielleicht mal hingehen. Sie bauen hier einen Elektrolyseur.
Jawohl, wir gehen mal vor. Aufpassen, es sind gerade viele große Maschinen unterwegs.
Wir laufen auf schlammigen Wegen an Baggern und Transportern vorbei. Das gesamte Projekt hier kostet 210 Millionen Euro. Davon gibt 34 Millionen der Staat, den Rest finanzieren 7 Projektpartner. Darunter die VNG als Gaskonzern, bei dem auch Cornelia Müller-Pagel angestellt ist. Die Firma Terrawatt baut die Windräder, Ontras kümmert sich um die Wasserstoffleitungen und Uniper errichtet den Elektrolyseur.
Sie sehen es hier gerade, Sie bohren richtig tief in die Erde. Ja. Was bohren Sie denn hier für Löcher?
Für die Spundwände. Der Sandstein führt dazu, dass die Wände nicht so einfach reingedrückt werden können. Deswegen müssen wir leider bohren, damit die besser reingehen.
Das heißt, was wird jetzt hier entstehen?
Hier ist das Elektrolysegebäude. Also hier wird tatsächlich dann in das Gebäude kommt dann die Elektrolyse rein. 30 MW, alkalische Elektrolyse, die hier aufgebaut wird.
Ist das groß? Also der Laie, der weiß noch nicht, 30 MW, was ist das? Ist das ein großer Elektrolyseur? Ist das klein? Können Sie damit ganz Leipzig mit Strom versorgen?
Nein, ich fange mal von hinten an. Leider nein. Also es kommt immer darauf an, wen Sie fragen. Wenn man die Wasserelektrolyse-Industrie fragt, dann sind 30 MW tatsächlich groß. Wir sagen immer, wir sind Deutschlands größter, wenn wir in Betrieb gehen, und wahrscheinlich sogar Europas größter. Nichtsdestotrotz muss man sich aber auch klar sein, dass das Thema Elektrolyse in keiner Weise was Neues ist. Im Gegenteil, die Chloralkali-Elektrolyse gibt es seit über 100 Jahren. Und wir sind ja auch gerade in einem Gebiet, wo die Elektrochemie sehr groß ist. Wir haben die Dow hier ein paar Meter weiter, die das schon seit Jahrzehnten macht. Wir haben in Bitterfeld einen großen Elektrolysestandard. Und da hatte man schon die dreistelligen MW geknackt. Also insofern, wenn man aus der Historie bei der Alkali guckt, ist es potenziell klein. Wenn man aus der Wasserelektrolyse, also dem neuen Energiewendebereich, guckt, sind wir sehr, sehr groß.
Für den Wasserstoff, der hier produziert werden soll, hat das Reallabor auch schon einen Abnehmer. Die Total-Raffinerie in Leuna will den Wasserstoff kaufen. Er soll direkt über eine ehemalige Erdgasleitung dorthin kommen. Die Leitung, die wird seit vergangenem Sommer überprüft. Und es ist laut Cornelia Müller-Pagel der erste Abschnitt überhaupt im deutschen Erdgasnetz, der für das künftige Wasserstoffnetz ertüchtigt wird.
Jetzt liest man ja immer wieder, grüner Wasserstoff. Es hat, glaube ich, mal jemand gesagt, das sei der Champagner der Energiewende und es sei ganz extrem teuer.
Ja.
Wie teuer ist denn der Wasserstoff dann, den Sie hier machen, im Vergleich zu, ich sag mal, herkömmlichen Wasserstoff, den man ja momentan aus Erdgas gewinnt?
Ja, also es hängt natürlich maßgeblich am Erdgaspreis, wie viel teurer wir sind. Aber wenn man mal von den Durchschnittspreisen in der Vergangenheit ausgeht, dann kann man schon so sagen, mindestens Faktor 3 bis 4, 5, es variiert so ein bisschen. Ja. Also es ist schon deutlich teurer. Was auch eine Herausforderung
ist für
die
Kunden. Aber wer kauft es dann? Also Sie haben ja jetzt jemanden, der es kauft, aber vielleicht macht er das ja nur, weil er nett ist oder weil er grün werden will.
Nee, also weil nett ist, macht das hier keiner. Also wir machen das Projekt auch nicht aus purem Altruismus. Wir wollen mit diesem Projekt heute und auch in Zukunft Geld verdienen. Und zwar alle Projektpartner, wie wir hier versammelt sind. Der Clou ist es, wir haben einen Kunden gefunden, der heute schon einen wirtschaftlichen Hebel hat, die Mehrkosten des grünen Wasserstoffs zu tragen. Und das ist in dem Fall die sogenannte THG-Quotenverpflichtung. Die Raffinerien sind verpflichtet, jetzt wird es ein bisschen technisch, ich entschuldige mich schon im Vorfeld, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz bestimmte CO2-Grenzen einzuhalten bzw. einzusparen. Und das können sie eben durch verschiedene Maßnahmen erfüllen, diese Verpflichtung. Und eine Maßnahme davon ist, grünen Wasserstoff in der Produktion einzusetzen. Und damit sparen sie CO2 ein, damit sparen sie THG-Quoten ein, die sie sonst kaufen müssten. Und das ist der kommerzielle Hebel, wo sie sagen, yo, diese Kosten, die wir hätten, setzen wir lieber darin ein, dass wir den grünen Wasserstoff nehmen.
Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Es ist auch deswegen, haben Sie einen Abnehmer, weil es letztlich politische Vorgaben gibt, weil die Politik Quoten macht und sagt, ihr müsst bestimmte CO2-Ziele erreichen und das können die nur, wenn die grünen Wasserstoff kaufen. Jetzt ist es ja hier ein Pilotprojekt. Was glauben Sie, wird denn der grüne Wasserstoff irgendwann mal günstiger? Also denken Sie, man kommt in eine Welt, wo man sagt, tatsächlich, grün erzeugter Wasserstoff ist jetzt billiger als der aus Erdgas? Ist das irgendwann denkbar?
Zumindest, also ob billiger, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest in die gleichen Regionen kommen, ja, die Studienlage gibt es her. Letztendlich setzt sich der Preis, also setzt sich die Gestehungskosten bei der Elektrolyse immer aus drei Faktoren zusammen. Das ist einmal die Investitionskosten, also wie viel muss ich bezahlen, um also die Anlagen einfach hinzustellen, die Stromkosten und die Vollbenutzungsstunden. Und gerade an der Investitionskostenfront sehen wir noch einiges an Einsparpotenzial. Also da geht man von mindestens 30%, wenn nicht sogar mehr, aus, was es günstiger wird. Also da wird ein wesentlicher Kostenfaktor runtergehen. Und dann ist es immer die Frage, wo man letztendlich dann auch produziert, dass man die Vollbenutzungsstunden und den Strompreis runterbringt. Und dann in Summe wird und kann der grüne Wasserstoff in eine ähnliche Region kommen wie heute schon der graue, ja.
Man muss das vielleicht nochmal erklären. Also Elektrolyseur macht grünen Wasserstoff aus Wasser und Windstrom.
Genau.
Und der Windstrom spaltet, ich sag's mal so ein bisschen salopp, das Wassermolekül quasi auf.
Richtig.
Den Wasserstoff und Sauerstoff.
Richtig.
Und den Wasserstoff verkaufen Sie dann und den Sauerstoff. Was machen Sie eigentlich mit dem Sauerstoff?
Wir machen Bad Lauchstädt zum Luftkurort. nein, das ist zum Beispiel auch nochmal ein Punkt, wo man sagt, da können die Kosten vom grünen Wasserstoff nochmal deutlich runtergehen. Ein Elektrolyseur produziert ja nicht nur Wasserstoff, er produziert ja auch Sauerstoff und er produziert auch Wärme. Und das sind gerade mit Blick auf die großen Anlagen auch nochmal Potenziale, die den Preis drücken. Ne? Wenn man mehr Einnahmen hat, kann man insgesamt die Gestehung runterbringen. Das ist nochmal ein Riesenthema. Das heißt, wenn wir skalieren, werden wir auf alle Fälle das Thema Sauerstoffnutzung und Wärmenutzung immer mit integrieren. Das alles andere wäre nicht im Sinne der Energiewende und nicht im Sinne der Sektorkopplung. Hier ist es leider dann doch zu klein, obwohl wir ein sehr großes Projekt sind, dass sich die Sauerstoffnutzung oder die Wärmenutzung lohnen würde. Also wir haben entsprechende Gespräche geführt. Wir sind auch nach wie vor im kontinuierlichen Austausch, gerade mit Fernwärmeunternehmen. Bei den 30 MW sagen sie, das lohnt sich leider momentan nicht.
Okay, wir wollten uns die Windräder nochmal angucken.
Jawohl.
Und da gehen wir jetzt hin.
Action.
Bevor wir ins Auto steigen, steht aber erst einmal Schuhe putzen auf dem Programm. Nach unserem Rundgang über die Baustelle klebt der Schlamm wirklich zentimeterdick am Hacken. Und weil das hier allen so geht, gibt es eine richtige Schuhputzstation mit fließendem Wasser.
Ich bin eigentlich ganz gut auf einem Bein stehen, auch mit den vielen Sachen, die man hier arbeitet.
Wie sind Sie denn zu diesem Projekt eigentlich gekommen? Also wie wird man Projektleiterin von so einem Reallabor?
Sie stellen Fragen. Also die Genese ist relativ leicht zu erzählen. Ich bin zur VNG gekommen als Juristin. Ich bin von Hause aus Juristin, bin schon sehr, sehr lange bei der VNG, seit fast 15 Jahren. Und habe in der Zeit immer das Thema Regulierung mit betreut und konnte relativ früh sehen, dass sich das Geschäftsmodell der VNG sehr verändert, durch die Regulierung auch verändern muss. Und habe mich immer gefragt, was kommt denn danach? Also wenn sozusagen das Thema Erdgas mal zu Ende ist, kurz- oder langfristig, was kommt dann? Und war für mich dann relativ früh eigentlich klar, dass das Thema in das grüne Gas zu gehen eine ganz natürliche Weiterentwicklung ist. Und habe mich da relativ früh schon engagiert. Und 2019 ergab sich die Möglichkeit, dass VNG eine entsprechende Abteilung zur Entwicklung von Grüngasprojekten aufsetzt. Und habe ich einfach meinen Hut in den Ring geworfen und gesagt, ich habe da Lust drauf, ich würde das gerne machen. Ja, und habe dann 2019 angefangen, die Abteilung aufzubauen, die Projekte aufzubauen und hatte damals schon die Idee auf dem Tisch. Also die gab es schon, die ist 2018 entwickelt worden und dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Also wir hatten die Reallabor-Skizze schon eingereicht, sind im Wettbewerb auch weitergekommen und dann ging es darum, das Projekt eben dann tatsächlich zur Entscheidungsreife zu bekommen. Und da bin ich ins Spiel gekommen und ja, habe zusammen mit dem Team das Projekt letztendlich zur Entscheidungsreife gebracht. Aber das war im Prinzip der Werdegang.
Wir steigen ins Auto und es geht einen Kilometer die Landstraße entlang auf einen anderen Acker. Hier ragen bereits Windtürme mehr als 100 Meter hoch in den Himmel. Wie gigantisch so ein Windrad ist, das wird einem eigentlich erst so richtig klar, wenn man wirklich mal direkt davor steht.
Also wenn ich jetzt hier nach oben gucke, ja, das ist schon ein ganz schöner Turm hier. Also
ja.
Wir stehen direkt unten drunter.
Genau.
Noch viel näher ran kommt man eigentlich gar nicht.
Nee, und Sie sehen jetzt hier den großen Kran, der wird dann aufgebaut und der ist dann dazu da, das Maschinenhaus und die Rotorblätter zu montieren. Das ist sehr, sehr imposant, wenn das Ding tatsächlich steht.
Der Kran hebt dann sozusagen die Rotorblätter oben,
ja,
dran.
Genau, ja.
Und dann klettert noch jemand hoch und schraubt die dann oben fest, weil irgendwie müssen die ja dann auch halten.
Da dürfen Sie mich jetzt nicht ganz im Detail fragen, wie es funktioniert.
Okay.
Also da müssen wir die Kollegen von der Terawatt ganz genau fragen, wie jetzt die Montage von so einem Windrad passiert. Aber ja klar, montieren heißt das natürlich auch nochmal, dass reines Draufsetzen nicht alleine reicht.
Jetzt habe ich zu den Windrädern noch eine Frage, weil es ist ja oft so, dass man sagt, ja, wir haben in Deutschland ja oft überschüssigen Strom und dann kann man den Strom schön nehmen, um mit Elektrolyse da diesen grünen Wasserstoff zu machen. Wie ist es denn hier bei den Windrädern? Werden die nur für den Elektrolyseur eingesetzt, wenn gerade Strom im Überschuss da ist in Deutschland oder produzieren die rund um die Uhr nur für ihre Elektrolyse?
Ja, genau. Also der Windpark ist primär dafür da, die Elektrolyse mit Strom zu versorgen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir hier im sogenannten Netzparallelbetrieb. Das heißt, wenn der Elektrolyseur genug Wind hat, dann wird der Überschussstrom ins Netz eingespeist. Und das ist auch vernünftig, weil der Windpark an sich hat 50 MW, die Elektrolyse 30. Also da sieht man, dass ein gewisser Überschuss da ist. Führt bei uns dazu, beim Elektrolyseur, dass wir eine höhere Auslastung haben. Führt aber auch dazu, dass wir nicht den gesamten Strom nutzen können. Und der geht dann halt ins Netz und wird Teil des Strommixes in Deutschland.
Und was macht der Elektrolyseur, wenn der Wind nicht weht?
Das ist wirklich eine wichtige Frage, weil wenn wir da vom Windpark abhängig wären, würde das uns das sehr schwer machen, die Arbeit. Deswegen sind wir in der glücklichen Situation, auch einen Netzanschluss zu haben. Das heißt, wir können, wenn der Wind nicht weht, den Strom, grünen Strom selbstverständlich aus dem Netz beziehen und dann entsprechend unsere Anlage weiterfahren.
Also das heißt, dann müssen Sie hoffen, dass dann irgendwo die Sonne scheint und Sie Sonnenstrom zukaufen können oder
anderweitig Ökostrom? Das hoffen wir nicht. Nee, also da verlassen wir uns nicht auf unser Glück, sondern da sind wir jetzt ganz intensiv schon dabei, eine entsprechende Strategie zu erarbeiten und auch führen auch Gespräche mit anderen Stromproduzenten, um uns dann diese Strommengen zu sichern.
Denn ohne Ökostrom kann der aus Wasser erzeugte Wasserstoff nicht das Label grün erhalten. Sollte es tatsächlich mal keinen Ökostrom geben, sagt Müller-Pagel, könnte man den Elektrolyseur auch drosseln. Allerdings tue das einer Chemieanlage nicht gut, wenn man sie permanent hoch und runter fährt.
Jetzt ist ja so ein Windpark, der auf dem Acker steht, nicht jedermanns Sache. Ich weiß, es gab in Bad Lauchstädt, glaube ich, auch ein paar Bürger, die nicht noch mehr Windräder haben wollten, weil ja hier auch tatsächlich, man sieht es auch hier ringsherum, schon wahnsinnig viele Windräder stehen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Unser Motto war beim Energiepark von Anfang an, war maximale Transparenz. Das heißt, wir sind vom ersten Tag an haben wir das Gespräch gesucht mit den Bürgern vor Ort, mit den Entscheidungsträgern vor Ort. Wir sind sehr, sehr früh, weiß ich noch, in die Stadtversammlung gegangen. Da hatten wir noch überhaupt keine Idee, ob das mit den Fördermitteln klappt, ob wir eine Investitionsentscheidung bekommen oder sonst irgendwas. Aber wir haben gesagt, guck, das ist unser Projekt, das haben wir vor. Was haltet ihr davon? Und sind in den Dialog getreten. Und natürlich hat man dann auch Sorgen mitgeteilt bekommen von den Menschen, die wir aufgenommen haben, die wir versucht haben zu nehmen, zu erklären.
Das heißt, es haben alle ihren Frieden irgendwie damit gemacht?
Also ich weiß nicht, ob Frieden machen der richtige Begriff ist, weil so richtiger Ärger war eigentlich nicht. Also es gab Bedenken, wie es immer gibt, und ich finde, das ist auch völlig richtig. Also da zu glauben, dass immer alles easy peasy durchgeht, das geht an der Realität vorbei, und das finde ich auch unehrlich. Also das haben wir nicht erwartet, war auch nicht so, aber wir haben, wie gesagt, okay, wir mauscheln nicht oder sonst irgendwas, sondern wir gehen Visier offen, wir gehen rein und unterhalten uns mit den Menschen und nehmen das auf. Und wie gesagt, wir haben gestartet mit einer Stadtversammlung, wir haben Bürgerinformationsveranstaltungen gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Standortvorteil, der für Bad Lauchstädt spricht. Wir sind ja einfach in der chemiegeprägten Region. Also die Menschen haben da nicht so Berührungsängste mit dem Thema. Das haben wir auch gemerkt. Und das, wir haben da mehr Unterstützung erlebt als Widerspruch.
Wir fahren zurück zur Baustelle. Es ist Mittagszeit, die Bagger ruhen gerade. In 10 Jahren, sagt Müller-Pagel, soll das hier ein Vorzeige-Energiepark sein mit Windrädern, einem vielleicht noch größeren Elektrolyseur, einem gigantischen Wasserstoffspeicher und Leitungen, die das grüne Gas zu Kunden bringen können.
Herr Geißler, wir haben uns noch gar nicht alles angeguckt.
Sie haben schon was fertig?
Ja, da hinten. Dieses Nebengebäude ist schon fertig, fast. Also.
Der Frühstücksraum steht schon.
Nein, nicht ganz. Das ist tatsächlich ein nicht ganz unwichtiges Gebäude. Da ist ein bisschen Werkstatt drin, aber eben auch die Wasseraufbereitung für den Elektrolyseur. Also wir nehmen ja das Wasser aus der Leitung, sozusagen Trinkwasser, müssen das aber trotzdem noch entsalzen. Und das findet dann in dem Gebäude statt. Das ist sozusagen unser Eingangstor zum Elektrolyseur, wenn man so will.
Das Wasserthema, das vertiefen wir beim nächsten Mal. Das war mein erster Besuch im Energiepark Bad Lauchstädt für Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Wenn ihr mal schauen wollt, wie es dort aussieht, wie das Reallabor sich entwickelt, dann kann man sich Bilder angucken. Bei uns in der MDR Aktuell App. Gern mal reinschauen. Wenn ihr künftige Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast-Kanal, lasst ein Like da. Für die nächste Folge war meine Kollegin Britta Felske in der Revierstadt Hohenmölsen bei einem Landmaschinenbauer unterwegs, der dort expandieren will. Und sie geht in Hohenmölsen mit Bürgermeister Andi Haug der Frage nach, ob dort die Jobs entstehen, die auch für Kohlekumpel in Frage kommen, wenn der Kohleabbau endet. Die nächste Folge gibt's in einer Woche. Fragen, Anregungen jederzeit gern an wirtschaft@mdraktuell.de. Am Mikrofon verabschiedet sich für jetzt Ralf Geißler. Danke fürs Zuhören und ich wünsche einen Tag voller Energie.
Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.